have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das werden wir ab nächster Woche auch wieder tun, aber heute schauen wir uns noch ein letztes Mal das Bigger Picture der Eurobasket 2025 an, beziehungsweise ein letztes Mal im öffentlichen Feed hier für euch alle hörbar. Wir werden nach dem Halbfinale und, Daumen sind gedrückt, natürlich hoffentlich dann auch nach dem Finale, wie ihr das jetzt im Turnierverlauf bereits gewohnt wart, eine Spielanalyse zur deutschen Mannschaft auf Patreon veröffentlichen. Aber heute eine kleine Halbfinal-Preview. Und das wird zum einen die letzte Folge mit Eurobasket-Content sein, hier im öffentlichen Feed. Zum anderen, auch wenn dieser Cut-Off-Point natürlich jetzt ein bisschen random ist und auch keine weitere Pause zwischendrin gemacht wird, die letzte Folge von Season 3 von Double Step Back, weil ab nächste Woche richten wir unseren Blick wieder gen NBA mit unserem großen Top 20 Spieler Ranking zweigeteilt, alles traditionell, wie ihr das kennt. Und mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich freue mich natürlich riesig sowohl auf diese letzte Folge von Season 3 als auch dann vor allem auf den Start von Season 4. 3 Jahre haben wir das Ding jetzt hier fast schon am Laufen, mein Lieber. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie immer vielen, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Ja, crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Oktober 2022 haben wir mit diesem kleinen, aber feinen Projekt gestartet und das ist jetzt schon wieder fast 3 Jahre her. Wahnsinn.
Die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert, heißt es doch immer. Und ich hoffe natürlich sehr, oder ich gehe stark von aus, dass wir das ab nächster Woche, ab Season 4 auch wieder tun werden. Aber wie gesagt, heute noch einmal Eurobasket-Content. Auch darauf freue ich mich sehr, denn wir haben eine deutsche Mannschaft im Halbfinale. Wir haben gestern Abend zu später Stunde auf Patreon noch das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Slowenien analysiert, haben festgestellt, dass da einige Dinge, gerade was den Gameplan gegen Luka Doncic und was die Offense angeht, nicht so gelaufen sind, wie sie sicherlich hätten laufen sollen in der Idealvorstellung des Coaching-Staffs und auch in der Vorstellung von uns als Fans. Und jetzt wollen wir drüber reden, wie man das vielleicht gegen Finnland, ein bekannter Gegner, auf den man in der Gruppenphase bereits getroffen ist und den man deutlich geschlagen hat in der Gruppenphase, hoffentlich wieder etwas besser machen kann und dann hoffentlich nicht zittern muss gegen die Finnen, die aber definitiv nach dem Run, den sie jetzt hingelegt haben, nicht zu unterschätzen sind. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt erstmal ein paar Sätze, ein paar Gedanken zu Griechenland gegen die Türkei, beziehungsweise davor haben wir eine weitere NBA-News, sowie am Montag wollen wir uns ganz kurz mit dem Ding beschäftigen, was in der NBA passiert ist, nämlich 2 von 4, der zweite Dominostein, wie du es in deinem Video formuliert hast, ist gefallen in der Restricted Free Agency. Josh Giddey, 4 Jahre, 100 Millionen, bleibt ja zu nicht allzu schlechten Bezügen, würde ich behaupten, bei den Chicago Bulls. Ich frage mich jetzt, wo diese Neuigkeit feststeht, so ein bisschen, warum es so lange gedauert hat, weil letztendlich ist es ja ein relativ offensichtlicher Kompromiss. Giddey und sein Team hatten sich angeblich 30 plus vorgestellt. Die Bulls wollten ihm maximal um die 20 pro Jahr eigentlich zahlen. Jetzt trifft man sich in der Mitte, fragt man sich vielleicht ein bisschen, hätte man das nicht vor einem Monat oder vor 2 Monaten schon machen können? Okay, vor 2 Monaten nicht. Ja, wobei doch, vor 2 Monaten war sogar Anfang der Free-Agency-Periode. Es hat eine Weile gedauert, jetzt hat man doch diesen Kompromiss gefunden. Ich habe aus deinem Video bereits rausgehört, dass du nicht der allergrößte Fan bist, dieser Extension. Von Bulls Seite aus, ich kann jetzt schon anteasern, verraten, dass ich da mitgehen würde. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch hier nicht sitzen und irgendwie sagen, dass das eine katastrophale Entscheidung war, dass man Giddey jetzt hier 25 Millionen im Jahr zahlt, oder?
Ja, auf gar keinen Fall. Also ich würde das jetzt vielleicht einfach nochmal kurz wiederholen, was ich in dem Video gesagt habe, weil sich die Meinung jetzt seitdem auch nicht wirklich geändert hat. Ich habe den Bulls Props und Credit gegeben, dass sie nicht eingeknickt sind und ihm wirklich die 30 Millionen pro Jahr über 3 Jahre, über 4 Jahre bezahlt haben. Das wäre ein sehr typischer Move gewesen für die Chicago Bulls, wenn sie das gemacht hätten. Der Joke war zum Ende der Saison schon, als Giddey diese Phase hatte, wo er so heiß gelaufen ist, auch nach seinem Game-Winner gegen die Lakers, habe ich viele sagen hören und hatte das auch selber mal so formuliert, es wäre so funny, wenn die Bulls jetzt wirklich nach diesen drei Wochen, wo er wirklich mal gut gespielt hat, ihm daraufhin 30 Millionen pro Jahr bezahlen. Und man muss ihnen Credit geben, dass sie das nicht getan haben, dass man ihn zumindest ein wenig, ja, runterhandeln hat können. Das ist ein Kompromiss, mit dem ich dann noch deutlich eher leben kann aus Sicht der Chicago Bulls, als es jetzt gewesen, wenn sie ihm wirklich da nochmal mindestens 5 Millionen pro Jahr mehr bezahlt hätten. Wie gesagt, kein katastrophaler Move, der jetzt deine Franchise ruiniert über die nächsten Jahre, aber es ist halt dahingehend ein sehr typischer Bulls-Move gewesen, da er dafür sorgt, beziehungsweise hilft dafür zu sorgen, dass die Chicago Bulls noch ein paar Jahre länger jetzt so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit der NBA versinken und nicht aus diesem Mittelfeld rauskommen. Giddy ist kein schlechter Spieler. Er wird dir helfen, Regular-Season-Spiele zu gewinnen. Und er wird dir bei der Mission helfen, Jahr für Jahr im Play-In-Tournament der NBA zu landen. Ich verstehe nicht, warum man Jahr für Jahr im Play-In-Tournament der NBA landen möchte. Aber anscheinend wollen die Bulls das. Sie wollen nicht schlecht sein. Moves wie dieser, sei es der Trade von einem Jahr, als auch die Verlängerung jetzt, deuten für mich darauf hin, dass man aber auch nicht sehr, sehr gut sein möchte. Das ist kein Move, den du machst, wenn du einen Championship-Contender aufbauen möchtest im Verlaufe der nächsten Jahre. Weil die Bulls werden auch gesehen haben, wie das mit Giddy bei einem Contender vor dem Trade lief. Und es lief nicht gut. Giddys Schwächen wurden da gnadenlos gerade in den Playoffs zur Schau gestellt, aber auch davor schon in der regulären Saison. Man kann sicherlich irgendwo Argumente finden und sagen, dass er sich seitdem verbessert hat. Ja, vielleicht irgendwie an den Rändern, aber das ist jetzt kein grundlegend anderer Spieler, als er zu OKC-Zeiten war. Und da spielten diese praktisch in Unterzahl, wenn er auf dem Parkett stand, gegen die Dallas Mavericks an beiden Enden des Parketts. Also, Josh Giddey in dieser primären Creator-Rolle, er wird der Offense der Bulls dabei helfen, jetzt nicht katastrophal zu sein. Er wird ihnen das eine oder andere Spiel gewinnen. Es wird sicherlich jetzt nicht schaden, ihn im Team zu haben. Aber wenn Josh Giddey einer deiner primären Creator ist, dann wirst du halt keine elitäre oder sehr, sehr gute Offensive haben, speziell gegen gute Defenses, speziell gegen Defenses, die sich vorbereiten und da aktiv auch probieren, ihn aus dem Spiel zu nehmen und seine Schwächen zu offenbaren, weil die Schwächen sind immer noch da. Ich glaube nicht daran, dass dieses Stretch, wo er mal sehr heiß war von Downtown, dass die real war. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal ein guter Shooter geworden ist. Ich glaube nach wie vor nicht, dass er am laufenden Band Vorteile für sich und seine Kollegen kreieren kann, Defenses beugen kann, Defenses brechen kann, die Attention auf sich ziehen kann, um die Kollegen freizuspielen. Problem ist halt, das brauchst du. Wenn du einen Spieler zu deinem primären Creator machen möchtest, dann sollte dieser Spieler diese Fähigkeiten mitbringen. Deswegen, typischer Bulls-Move, ich bin kein Fan. Du hast es vor einer Weile mal so formuliert, glaube ich, dass die Bulls nicht wirklich eine Wahl haben, mit ihm zu verlängern. So, du tradest halt für ihn in 2024 in dem Wissen, dass du ihn in einem Jahr dann auch bezahlen musst. Mhm. Und deswegen ist es jetzt wenig überraschend, dass die Bulls jetzt hier nicht wie Brooklyn wirklich auf ganz hard to get gespielt haben, sondern dass sie dann halt wirklich irgendwann noch gesagt haben, ey komm, mit 25 Millionen können wir leben, günstiger wird's eh nicht, wir können dich nicht ziehen lassen, das Qualifying Offer ist nicht wirklich eine Option, weil wir vielleicht auch jetzt keine Free Agency Destination sind, uns hier irgendwie den Cap Space aufsparen. Also ich kann schon verstehen, warum sich die Bulls da reingeredet haben, gerade nachdem man Alex Caruso für ihn auch abgegeben hat, letzte Saison, aber mit Moves wie diesem bleibst du im Mittelfeld der NBA stecken und ich kann nicht verstehen, warum das so attraktiv ist für die Chicago Bulls, um ehrlich zu sein.
Ich gehe mit. Ich glaube, ich bin weiterhin ein bisschen optimistischer, was Giddey angeht, als du. Das war ja auch beim Trade schon so, das war letzte Saison schon so. Da spreche ich wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Brille des Fantasy-Managers, dem Giddey so ein bisschen den Arsch gerettet hat gegen Ende der letzten Saison. Ich spiele ja Fantasy-Basketball übrigens, das wissen, glaube ich, viele tatsächlich gar nicht. Geht jetzt bald wieder los. Ja, ich kann dir nicht groß widersprechen in all diesen Dingen, die du gerade zu ihm als Spieler gesagt hast. Ich glaube, ich habe noch einen Tick mehr Hoffnung, dass er tatsächlich ein Winning-Player sein kann, weil halt die Anlagen, die er gerade schon zeigt, was Rebounding auf seiner Position, was Playmaking-Passing angeht, was auch zum Teil Drives und Finishes gerade in dieser Floater-Range und so angeht, klar, der Dreier ist eine sehr, sehr große Baustelle. Auch da, ich habe die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben, dass er sich zu einem stabileren, besseren Shooter entwickeln kann. Das ist kein Novum, das haben wir schon gesehen von Leuten. Weiß nicht, Aaron Gordon ist so ein Beispiel. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr nah dran am Best Case, dass sich ein Wurf so entwickelt wie jetzt der von Gordon zum Beispiel. Da mache ich mir keine Illusionen, dass das wahrscheinlich ist, dass das eintritt bei Giddy. Aber ich glaube, er kann es schon dahin schaffen, dass er zumindest nicht mehr als dieser ganz krasse Non-Shooter behandelt wird von gegnerischen Defenses. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich denke, dass du ihn jetzt hier für 4 Jahre, 25 Millionen im Jahr sind viel für ihn, aber sind jetzt auch nicht exorbitant. Du wirst sowieso nirgendwo hingehen jetzt in den nächsten 2 oder 3 Jahren, egal ob mit Giddy oder ohne. Und dann hebt er deinen Floor wahrscheinlich ein bisschen an, verkauft dir ein paar Tickets und ja, hält dich irgendwo in diesem Mittelmaß. Und wahrscheinlich wäre es im Bigger Picture die bessere Variante, aus diesem Mittelmaß mal in Richtung unten rauszukommen und in einen Tank zu gehen. Aber da reden wir ja seit Jahren schon drüber, dass das die Bulls offensichtlich nicht machen wollen. Und dann... Wie gesagt, ich bin bei dir. Ich find's in Ordnung, ich find's nicht katastrophal, aber es regt jetzt natürlich auch nicht meine wahnsinnige Euphorie an, zu hören, dass du Josh Giddy $100 Millionen bezahlst über die nächsten 4 Jahre.
Ja, Aaron Gordon ist ein sehr schönes Beispiel für einen Spieler, der als primäre Option bei einem nicht wirklich guten Team überfordert war und der dem nicht gewachsen war und der dann eine ziemlich verrückte und einzigartige Entwicklung hingelegt hat zu der absoluten Definition eines Edelrollenspielers und Winning-Basketballers bei einem späteren NBA-Champion. Der Gordon-Trade war der Championship-Trade für die Denver Nuggets. Der Move, der sie dann wirklich ja über den Hump gebracht hat und da dann schlussendlich mitverantwortlich war, dass die Nuggets 2023 Meister geworden sind. Ja, da ist halt dann immer so ein bisschen die Sache, wenn du halt dann guckst, okay, vielleicht On-Ball-Shot-Creation, da reicht's dann nicht ganz. Und ich hatte das in meinem Video auch gesagt, da gibt's halt 2 Möglichkeiten. Entweder, wenn es für die On-Ball-Shot-Creation bei einem guten Team nicht reicht, dann muss es halt On-Ball-Shot-Creation für den Spieler bei einem nicht so guten Team sein, wie es in Giddys Fall ist. Oder wenn du diesen Spieler bei einem guten Team willst, dann halt in dieser Rollenspieler 3-and-D-Rolle, der halt die vielen kleinen Sachen am Rand macht. Und das macht Aaron Gordon in Denver, der ein elitärer Defender ist, klasse Team-Defender, Shotblocker am Korb, Rim Protector, hier als Backline-Guy, ein Monster in der Transition, Screens stellen, cutten, offene Würfe treffen, 50-50 Bälle für sich gewinnen, mit seiner Athletik und Physis und diesem Körper immer wieder auch präsent sein, Energie reinbringen. Das sind halt alles so Sachen, die ich halt bei Josh Giddy nicht sehe. So, der bringt nicht diese Athletik mit. Klar, Rebounding für seine Größe ist sehr ordentlich, aber ja, jetzt ist auch nicht der Rebounder wie Aaron Gordon, ist nicht der Defender, nicht der Transition-Spieler, nicht der Cutter, der Screener, der Catch-and-Shoot-Werfer. Deswegen, das wäre schon eine sehr, in meinen Augen, unvorhergesehene Entwicklung, wenn da mehrere dieser Sachen kommen. Aber ja, das ist dann so ein bisschen diese Option. Und Aaron Gordon ist einer der seltenen wenigen Beispiele von einem Spieler, der diese Entwicklung machen konnte, weil häufig kommt dann diese Entwicklung halt nicht bei vielen Spielern. Deswegen, ich würde es mir wünschen, dass diese Entwicklung bei Josh Giddy auch kommt, aber ich sehe es ehrlich gesagt aktuell nicht unbedingt. Wir behalten das natürlich weiter im Auge, was da bei den Chicago Bulls abgeht. Ich bin sehr gespannt, ihn dann ja auch im Januar dann zu sehen, live bei unserem
Club. Ich sehe sie sogar vor dir.
Wie bitte?
Ich sehe sie sogar vor dir. Ich sehe sie im,
stimmt.
Anfang November.
Ja, das stimmt. Wir haben übrigens noch 2 Plätze frei für diesen Trip, haben jetzt eine schwierige Entscheidung zu fällen und zwar, das hat Tommy mir heute früh gesagt, also wir haben jetzt 10 der 12 Plätze, die weg sind und Tommy hat gesagt, wir haben jetzt 2 Optionen, entweder wir reduzieren die Reise quasi auf 10 Leute oder, und das müssen wir bis morgen entscheiden, wir bleiben bei 12 und haben dann bis zum 10. Dezember Zeit, noch 2 Leute zu finden. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob wir das Risiko eingehen und sagen, ey, nein, wir bleiben diese Servermannschaft, haben jetzt noch ungefähr 3 Monate Zeit dann für diese letzten beiden Plätze. Oder wir sagen, nee, wir gehen auf Nummer sicher, wir entscheiden uns für die 10er-Gruppe und gehen hier kein Risiko ein und machen das jetzt schon alles fest. Das müssen wir uns noch überlegen, wenn ihr uns natürlich Tommy und mir helfen wollt, da die Entscheidung ein wenig leichter zu machen. Gerne noch anmelden, die Zeit rennt. Eventuell wird die Entscheidung jetzt heute Morgen so fallen, dass wir zu 10 reisen und dann hat sich das mit Community Trips für diese Saison dann erledigt. Also wer da noch Bock hat, gerne noch, ja, jetzt auf die Schnelle sich noch einen der letzten beiden Plätze buchen für Chicago und Milwaukee. Alle Infos auf der Webseite.
Yes, sir. Ein kurzer Gedanke noch, das hat mich gerade sehr an Ben Simmons erinnert, was du über Gordon gesagt hast. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum wir so lange an der Idee von Ben Simmons festgehalten haben. Auch als Rollenspieler, als er dann kam, oder als Co-Star, als er dann getradet wurde zu den Nets und eigentlich schon unter ferner Liefen war, ehrlich gesagt, rückblickend. Aber da wir dann eben uns doch noch irgendwie so ein bisschen reingeredet haben, weil er eben diese Skills mitbringt, die ihn zu einem brutalen Edelrollenspieler gemacht hätten. Und da hast du natürlich absolut recht, diese Skills, sei es die Athletik, sei es die defensiven Fähigkeiten, die hat Giddy bislang nicht so richtig gezeigt in seiner NBA-Karriere. Deswegen natürlich, also wenn wir über einen allgemeinen Spieler sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in eine Gordon-Richtung entwickelt, sehr, sehr, sehr viel geringer, als das wahrscheinlich selbst bei Gordon damals so war, weil der hatte halt wenigstens die Athletik. Er war auch damals in Orlando schon kein übler Verteidiger. Da war der Blueprint noch eher zu sehen und das hat sicherlich auch nicht geschadet. Er hat dann neben Nikola Jokic gespielt und hatte dementsprechend schön viele freie Dunks nach Cuts und freie Dreier und so weiter und so fort.
Ja, auf jeden Fall.
Blicken wir in Richtung Eurobasket, blicken wir in Richtung Riga. Und blicken wir zuerst in wahrscheinlich etwas kürzerer Form auf das Duell zwischen Griechenland und der Türkei, bevor wir uns dann der deutschen Mannschaft und dem Duell mit Finnland widmen. Einmal ganz kurz, ich möchte mich auskotzen, warum zur Hölle spielt Deutschland um 16 Uhr? Was soll dieser Spielplan? So, wir haben es neulich in irgendeiner Folge schon mal gesagt, so jetzt für dich und mich ist das nicht die ganz große Katastrophe, aber Leute in der Bevölkerung, die am Freitagnachmittag arbeiten wollen und sich eigentlich gerne das Deutschlandspiel reinziehen würden, ich verstehe nicht, warum man nicht wenigstens statt 16 und 20 Uhr macht man halt 18 und 21 Uhr oder sowas und hat dann vielleicht das spätere Spiel, wenn es irgendwie zu einer krassen Overtime kommt im ersten, dann fängst du da halt ein bisschen später an oder so. Ich weiß nicht, fand ich sehr, sehr schade, dass wir Deutschland um 16 Uhr schon sehen werden am Freitag, also morgen. Aber naja.
Du hast ja noch die Zeitverschiebung, oder? Oder ist da keine Zeitverschiebung? In Tampere war, glaube ich, eine Stunde. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Es ist immer noch eine Stunde, genau. Also die Tip-Off-Zeiten vor Ort sind 17 und 21 Uhr.
Ja, du musst ja mal überlegen, wenn du jetzt, was du ja gerade gesagt hast, wenn das zweite Spiel erst 21 Uhr deutscher Zeit anfangen soll, dann fangen die erst 22 Uhr Ortszeit an. Das ist wahrscheinlich ein bisschen spät.
Ich weiß nicht. Ich würde da eher nach dem nach dem TV- und Zuschauermarkt gehen, als nach den Zuschauern vor Ort.
Und du denkst du, Deutschland, Finnland ist das attraktivere Spiel?
Nö, ich finde per se die Uhrzeit 16 Uhr scheiße. Beziehungsweise 17 Uhr dort. Also das wenigstens eine Stunde nach hinten verschieben oder so, das finde ich, wäre schon möglich gewesen. Oder sogar aufteilen auf zwei Abende, wenn es hart auf hart kommt.
Das kann man auch machen, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Ich finde es nicht unbedingt das attraktivere Spiel. Wahrscheinlich ist rein vom Personal tatsächlich Griechenland gegen Türkei das attraktivere Spiel.
Ich fürchte auch.
Und da freue ich mich riesig drauf, gar keine Frage. Ich denke, dass die Griechen wahrscheinlich ein bisschen besser performen, als wir das, als viele von uns das haben kommen sehen. Giannis Antetokounmpo spielt ein ziemliches Monsterturnier, das ist gar keine Frage. Trotzdem hat mich, auch wenn sie es gewonnen haben am Ende, diese Viertelfinalleistung gegen Litauen hat mich ein bisschen skeptischer gemacht, was Giannis und was das Potenzial dieses Teams angeht, weil die Litauer, finde ich, einen sehr, sehr klaren Plan hatten, der ziemlich gut aufgegangen ist. Also am Ende sehen 29 Punkte und 6 Rebounds natürlich jetzt nicht nach einer katastrophalen Leistung oder so aus. Giannis hat auch 4 Steals eingesammelt, war sehr präsent auch am defensiven Ende. Aber Litauen hat es, die gute alte Building-a-Wall-Taktik und die gute alte Lass-ihn-werfen-Taktik, wie wir das ja auch der NBA auch kennen aus den letzten Jahren. Und ich hatte das Gefühl, das hat echt gut funktioniert. Er hat nur 19 Würfe genommen, 9 davon getroffen, ja. Er hat sich in meinen Augen fast schon ein bisschen zu leicht in diese langen Midrange-Jumper zwingen lassen. Also es war halt wirklich für Leute, die dieses Spiel vielleicht nicht gesehen haben, eklatant, dass die Griechen, da war er fast schon an der Freiwurflinie, also er ist wirklich in die Zwei-Punkte-Zone reingedribbelt. Und Griechenland, ob das dann Valančiūnas war oder sein anderer Gegenspieler, ist abgesunken und hat ihm diesen Wurf wirklich auf dem Silbertablett präsentiert. Und so hat man es phasenweise. Also im ersten Viertel war er noch ganz gut drauf, hat sich trotzdem, es ist Giannis, also da brauchen wir nicht uns drüber unterhalten. Der kommt trotzdem zum Korb, der macht trotzdem unmenschliche Dinge. Aber es gab Phasen in diesem Spiel, im dritten Viertel zum Beispiel, als dann Litauen auch echt gut unterwegs war, ein kleines Comeback gestartet hat und das Spiel nochmal spannend gemacht hat, in denen Giannis so ein bisschen aus dem Spiel war. Und ich glaube, wenn das ein Rezept ist, dass die Türken nicht ganz mit dieser wuchtigen Größe, die jetzt die Litauer hatten mit Valančiūnas und Co., aber halt auch mit sehr viel, Athletik und Länge in diesem türkischen Team. Ich denke, diese Strategie kannst du so ungefähr replizieren. Und dann sehe ich schon relativ schnell relativ große Probleme für die griechische Offensive, weil es jetzt halt gegen Litauen nicht so flüssig funktioniert hat, über sehr weite Strecken der Partie. Und Litauen halt, man hat jetzt überall gehört, Rumpftruppe, da war schon trotzdem noch Qualität auf dem Feld. Aber dass halt Sabonis gar nicht erst dabei war, dass mit Jokubaitis der zweitbeste oder vielleicht sogar der beste Spieler, je nachdem wie man Valančiūnas heutzutage sieht. Valančiūnas war fix und fertig. Der hat das komplette Team getragen offensiv und hatte dann einfach keine Puste mehr im vierten Viertel. Also ich denke, wenn Griechenland in diesem Viertelfinale auf einen etwas besseren Gegner getroffen wäre, dann wären sie, glaube ich, ausgeschieden. Und jetzt kommt halt dieser bessere Gegner. So, die Türken waren nicht super dominant jetzt in ihren beiden K.O.-Rundenspielen, das muss man ganz klar sagen. Aber ich sehe sie hier schon sehr, sehr stark in der Favoritenrolle, weil ich eben glaube, dass man dieses Rezept gegen Giannis mit diesem Personal ganz gut replizieren kann, was die Litauer gezeigt haben.
Ja, 100%. Ich denke, das wird der große defensive Gameplan sein, was sich auf diesem Fieber-Level auch nochmal, glaube ich, deutlich einfacher aufs Parkett bringen lässt als in der NBA. Das Parkett ist kleiner. Die Griechen haben jetzt auch nicht das allerbeste Spacing um Giannis herum, diese allergrößten Knockdown-Shooter um ihn herum. Also ich denke, die Türken werden das Parkett so klein wie möglich machen. Sie werden den Weg zum Korb zumauern. Sie werden unter jedem Ballscreen durchgehen, der für Giannis gestellt wird. Sie werden ihm Platz lassen. Giannis trifft seine Midrange-Pull-Up sehr gut. 11 von 18 bisher in diesem Turnier. Aber das sind natürlich trotzdem weiterhin Würfe, die du als Defense gerne sehen möchtest, ob die jetzt drin landen oder nicht. Du änderst jetzt nicht deinen Gameplan, wenn Giannis dir 3 Free-Throw-Line-Pull-Up-Jumper im ersten Viertel reinballert. So, du bleibst dabei, du bleibst geduldig, diszipliniert und ja, prioritatest immer wieder, hast den primären Defender an ihm dran, hast dahinter schon deine Leute, hilfst vom Nail rein, von den Gaps, machst das Parkett klein, guckst, dass du in der Transition keine Cross-Matches erlaubst, guckst, dass du Giannis im Open Court einigermaßen bändigst, in dem Sinne, dass du so wenig wie möglich Open Court Possessions überhaupt zulässt und dass so schnell es geht, im Keim erstickst, hier und da sicherlich auch gerne mit kleineren Fouls, was in diesem Turnier schon immer mal wieder gut gegen Giannis funktioniert hat und was auch auf dem NBA-Level, seitdem Giannis so dominant ist, ganz gut funktioniert, sind diese Charges, dass du versuchst, gegen Giannis Charges immer und immer wieder zu ziehen, dass du dich vorbereitest auf seine Moves. Du weißt, dass Giannis sehr, sehr gerne Eurostepped über links geht. Du weißt, dass Giannis sehr, sehr gerne, wenn er über links geht, in den Spin-Move reingeht, um dann wieder nach rechts zu kommen. Du kennst seine Moves und dann denke ich schon, dass die Türken zumindest mal in der Lage sein sollten, das auf einem ähnlichen Level zu machen, wie es die Litauer gemacht haben im letzten Spiel, wenn nicht sogar besser. Sie haben das Personal, sie haben jetzt nicht diesen ultra big body in der Mitte, so wie es jetzt bei Litauen der Fall war mit Jonas Valančiūnas, aber das ist ein athletisches Team, das ist ein großes Team, man kann Schengen entweder direkt an Giannis stellen oder du hast ihn als Help-Defender dann am Korb, wo er mir sehr, sehr gut gefällt bisher in diesem Turnier. Also ja, ich erwarte hier wirklich, dass die Türken zumauern ohne Ende und dann kommt es halt drauf an, entscheidet sich Giannis für einen Pull-Up-Jumper nach dem anderen, versucht Giannis trotzdem mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und es selber zu erzwingen, versucht er dann immer wieder die Kollegen zu finden. Wir dürfen nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass es, und das hat man bisher im Turnierverlauf auch gesehen, dass es hier nur Giannis ist und niemand anderes, so wie das teilweise bei Slowenien immer mal wieder so wirkte. Die Griechen sind sicherlich kein tiefes Team und sie sind nicht mal ansatzweise so tief wie das türkische Team. Aber das ist nicht nur Giannis, der da rumläuft. Sie übertreffen bisher die Erwartungen und das machen sie mit Teambasketball, getragen natürlich von Giannis, aber man trifft 40% bisher von Downtown im Turnier. Man ist immer wieder auch gut in der Transition unterwegs, man verteidigt das ganz ordentlich. Aber man muss halt auch ganz deutlich sagen, dass die Griechen hier noch nicht bisher in diesem Turnier auf einen Gegner getroffen sind mit der Qualität der Türkei. Die Türken sind neben unserer deutschen Mannschaft das einzige noch ungeschlagene Team und sie haben auch schon ein Schwergewicht geschlagen in der Gruppenphase, als sie im letzten Spiel Serbien bezwungen haben. Also die Türkei bringt die spielerische Qualität mit, um die Griechen vor Probleme zu stellen, denen sie wahrscheinlich nicht gewachsen sind. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Das ist ein Duell zwischen zwei der besten Spieler des bisherigen Turniers. Aber die Türken sind hier schon favorisiert und es wäre in meinen Augen schon eine kleine Überraschung, wenn Griechenland hier ins Finale einzieht. Ich würde es Giannis gönnen, er trägt dieses Team auf seinen Schultern, er hätte es verdient, nachdem man auch in den letzten Jahren immer wieder auch Rückschläge hinnehmen musste. Aber das würde mich schon überraschen, wenn Griechenland hier ins Eurobasket-Finale einziehen würde, weil die Türkei schon wirklich bärenstark aussieht bisher in diesem Turnier.
Ja, absolut. Und wie du sagst, ja, es gibt keinen Valanciunas, aber ich glaube, Şengün und Valanciunas schenken sich da inzwischen gar nicht mehr so viel, was Bulligkeit und Stärke unter dem Korb angeht. Und dann hast du halt mit Şengün, klar, nicht den allerbesten Verteidiger vor dem Herrn, aber jemanden, der dann doch nochmal eine Ecke beweglicher, mobiler und wahrscheinlich overall sogar defensiv besser ist heutzutage als Valanciunas. Vielleicht nicht so in dieser primären Blocks am Ring oder Post-Defense, aber das ist ja auch nicht die Art und Weise, wie Giannis dich schlägt in der Regel, bis auf ein paar Post-Ups. Aber Şengün ist beweglicher, hat gute Instinkte, gute Hände. Und dann drumherum, wie wir jetzt gesagt haben, Osmani, dann diese Wing-Spieler wie Korkmaz, wie Osman, das sind alles relativ bullige, lange Wings. Adembona natürlich vor allem, den wir, schätze ich mal, vielleicht sogar ein bisschen mehr als seine bisherigen 13,5 Minuten pro Spiel sehen werden, könnte ich mir vorstellen, als Giannis-Verteidiger.
Mhm.
Wir gucken mal. Und dann die Offense, ja, wie du sagst, die Türken sind ganz schön am Rollen bislang in diesem Turnier. Klare Favoritenrolle, aber alles ist möglich, wer weiß. Weil eben, wie du auch sagst, wir wahrscheinlich, also klar, wir beide jetzt zum Beispiel als jemand, der nicht allzu viel FIBA-Basketball und europäischen Basketball verfolgt, da ist das vielleicht ein bisschen zu verzeihen, aber ich könnte mir vorstellen, auch viele Experten haben diesen Supporting-Cast mit den Oldies, Slukas und Papanikolaou, mit Tyler Dorsey, mit den vor allem Kostas Antetokounmpo, der mir ziemlich imponiert bislang, der irgendwie 4 oder 5 Blocks rausgehauen hat gegen Litauen.
Ich denke, dass
wir 4 waren's, ne? Ja. Ich denke, dass wir diesen Supporting Cast wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt haben, dass es eben nicht nur Giannis ist. Und wenn der Supporting Cast einigermaßen auf einem Level ist und Giannis gibt dir die 30 bis 40 Punkte, die du von ihm halt wahrscheinlich einplanen kannst, fast schon in so einem Spiel, dann ist hier auf jeden Fall alles drin.
Auf jeden Fall. Was tippst du denn?
Was tippe ich? Also ich tippe auf jeden Fall auf die Türken. Mhm. Und ich tippe auf ein 85 zu 74.
Mhm. Ja, die Türken scoren bisher im Schnitt 91 in diesem Turnier. Pro Spiel die Griechen 86, deswegen tippe ich auf ein 91 zu,
zu 86.
82.
Okay. Dann sind wir mal sehr gespannt. Morgen Abend, 20 Uhr, das Primetime-Matchup in dem Fall. Bin sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, ich auch.
Ganz kurzer Hinweis zwischendurch, bevor wir uns gleich der deutschen Mannschaft und den Finnen widmen. Wir sitzen hier beide an unserem jeweiligen Tischchen vor unserem jeweiligen Mikrofon, das natürlich auch von dem, ja, ich sag mal, Technikpartner unseres Vertrauens ist, von Elgato. Wir haben beide unseren niegelnagelneuen Prompter hier auf dem Tisch vor uns stehen. Ganz kurzer Hinweis, wenn ihr diese Produkte auch mal abchecken wollt, der Prompter, den wir jetzt neu bekommen haben, wir sind beide ausgestattet mit dem Elgato Wave 3 als Mikrofon. Ich habe hier noch so einen schicken Mikrofonarm dazu, eine Elgato-Webcam und alles, was das Content-Creation, Podcast-Produktion, Streaming-Health begehrt. Wir haben von Elgato hier ab und zu mal schon gesprochen. Vielen Dank, wie immer, an die Kollegen dort für diese sehr, sehr nicen Produkte und für die Unterstützung hier im Podcast. Checkt die ganze Sache mal aus. Wir verlinken euch elgato.de in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes. Und wenn ihr ja euch ein Mikrofon zulegen wollt, eine Kamera, Beleuchtung, Greenscreen, Prompter, da gibt es wirklich alles, was man sich nur so irgendwie vorstellen kann, dann gerne mal vorbeischauen bei Elgato unten in der Folgenbeschreibung.
Auf jeden Fall, wir sind seit Jahren sehr große Elgato-Fans, egal ob von den Mikrofonen, den Kameras, ich habe noch Beleuchtung hier und jetzt der Prompter, den ich jetzt sehr regelmäßig nutze für die Skripte meiner Videos. Das ist schon eine feine Sache. Immer eine sehr, sehr nice Quality, einfach zu bedienen, alles natürlich kompatibel miteinander und wenn man dann mehrere Elgato-Produkte hat, dann läuft das alles flüssig miteinander, da kann man echt nicht meckern. Link, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung, checkt das unbedingt gerne mal aus, auch absolut preislich im sehr, sehr ordentlichen Rahmen. Also ja, gibt nichts nicht zu mögen, was die Elgato-Produkte angeht.
Wenig nicht zu mögen gibt es bislang auch bei der deutschen Nationalmannschaft, die, wie du gerade im Bezug auf die Türkei schon gesagt hast, weiterhin ungeschlagen durch dieses Turnier marschiert. Allerdings bröckelt die Souveränität, die Dominanz so ein bisschen, sowohl gegen Portugal mit dieser krassen Dreierflaute und dem Spiel, das man dann erst im vierten Viertel wirklich entscheiden konnte, was am Ende dann halt trotzdem ein Blowout war, als auch jetzt natürlich gegen die Slowenen, was wir gestern im Patreon-Feed auch analysiert haben. Und jetzt geht's wieder gegen Finnland. Auf der einen Seite könnte man sagen, hey, im Gruppenmatchup 91-61, das war wirklich eine sehr, sehr starke Performance des deutschen Teams. Das muss man ganz klar so sagen. Das war das Gruppenfinale, der letzte Spieltag, wo man vielleicht davon hätte ausgehen können, dass man so ein bisschen den Fuß vom Gas lässt vor der K.O.-Runde. Aber nein, da war überhaupt nichts mit. Wir haben damals den Gameplan gegen Lauri Markkanen gelobt, der in dem Spiel nur 11 Punkte gemacht hat. 4 von 15 aus dem Feld, 0 von 5 Dreiern, den man richtig, richtig gut beschäftigen konnte, sowohl am defensiven Ende, also am finnischen defensiven Ende, hat man immer wieder es geschafft, ihn zu attackieren, ihn zu beschäftigen, ihn sich so ein bisschen auspowern zu lassen. Und offensiv stand man ihm quasi immer auf den Füßen, war sehr gut vorbereitet auf die Dinge, die er da mit Ball und auch abseits des Balles fabrizieren möchte. Ich bin gespannt, ob einem das nochmal so gelingt. Die Finnen sind jetzt erstmals in ihrer Geschichte in einem Eurobasket-Halbfinale. Die Euphorie wird sehr, sehr groß sein. Sie haben Serbien geschlagen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viele weitere Worte drüber verlieren, als das ist A, sehr, sehr beeindruckend und B, setzt das diese Mannschaft auch nochmal ein bisschen ein anderes Licht. Georgien war jetzt natürlich auf dem Papier eine andere Überraschungsmannschaft, nicht der ganz große Gegner, aber ich fand die Performance sehr, sehr imponierend in der Hinsicht, dass die Finnen eben nicht mehr nur, oder was heißt nicht mehr, wahrscheinlich waren sie es nie, aber wir haben das eben so empfunden vorm Turnier. Es ist eben nicht nur Lauri Markkanen und mal gucken, was du vom Rest bekommst. Sasu Salin, 14 Punkte, 4 Dreier reingeknallt. Dieser kleine, so ein bisschen der finnische Andy Obst, habe ich das Gefühl, kleiner Shooter. Miro Little, der im Großen und Ganzen ein ganz gutes Turnier spielt bislang, der gar nicht mal so richtig eine Scoring-Rolle übernommen hat. Olivier Nkamua, oder wie man seinen Namen ausspricht, dieser Backup-Big, 8 Punkte. Mikael Jantunen auf der Seite von Markkanen als Big, als Stretch-Big in Szene getreten, 19 Punkte. Maxuni, 15 Punkte. Markkanen selbst mit 17. Ich habe mich wahnsinnig verliebt in Mika Murinen, der Slim Jesus, wie er genannt wird, der Junge, 18 Jahre jung. Anscheinend, was ich jetzt gelesen habe, also der Name war mir natürlich bislang noch nicht im Begriff, aber der ist auf dem Radar als potenzieller NBA-Erstrunden-Pick für den Sommer 2027. Also ein Mann, auf den es sich wahrscheinlich auch aus reiner NBA-Sicht lohnt, ein Äugchen zu haben. Ja, dieses Team hat viele Waffen und wenn sie heiß laufen und wenn die Maschine läuft, natürlich trotzdem angetrieben von Markkanen, dann ist das ein Team, das man sehr, sehr ernst nehmen muss als deutsche Mannschaft. Und dennoch, wir brauchen nicht lange darüber reden, wo die Favoritenrolle hier liegt. Vor allem nach dem 30-Punkte-Blowout im ersten Duell dieser beiden Mannschaften. Als man es eben geschafft hat, den Finnen sehr, sehr vieles von dem wegzunehmen, was sie gerne machen. Ja, was sind deine Gedanken zum Spiel? Was ist das, egal auf welcher Seite des Feldes, worauf du das vielleicht größte Augenmerk haben wirst?
Natürlich erneut die Defense gegen Lauri Markkanen. Es ist ein schmaler Grat, inwiefern man so ein Vorrundenspiel, in dem es ja jetzt auch nicht mehr um so mega, mega viel ging, als Indikator nehmen sollte. Sicherlich kann das schon helfen, schon mal gegen dieses Team gespielt zu haben, ein Gefühl zu haben für den Gegner und gerade aus Sicht der Deutschen mit einem Erfolgserlebnis rausgegangen zu sein. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie Game 1 in der Playoff-Serie gesehen haben und jetzt ist Game 2 und es war direkt hintereinander und es sind die gleichen Bedingungen. So, das, man kann durchaus sagen, ey, die Deutschen sind nicht mehr das Team, was sie damals waren. Die Finnen sind nicht mehr das Team, was sie damals waren, auch wenn das erst eine Woche her ist. Da hat sich einiges getan seitdem. Es geht doch jetzt um deutlich, deutlich mehr. Also es ist schwierig. Man kann das schon so als Indikator nehmen, aber das sollte sich schon alles in Grenzen halten, gerade wenn man bedenkt, dass die Finnen nur 6 ihrer 31 Dreier getroffen haben. Das sind 19,4% in diesem Spiel. Ich würde mal nicht davon ausgehen, dass sie erneut so schlecht treffen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ey, das Spiel lief aus deutscher Sicht nicht hundertprozentig perfekt und die Deutschen können nach ihren beiden letzten K.O.-Spielen jetzt auch mal wieder ein Spiel haben, in dem der Dreier fällt und in dem Dennis abliefert und Franz dominiert. Also ja, das kann man sich so auslegen, wie man möchte. Wenn wir jetzt ein bisschen spezieller drauf schauen, bei Markkanen, meine Gedanken dazu, generell was Markkanen angeht, weil wir das natürlich immer auch sehr loben, wenn Spieler viele, viele Punkte machen und unfassbar dominant sind, ohne jetzt aber den Ball zu dominieren, wie das in Markkanens Beispiel der Fall ist. Er bewegt sich super viel Offball. Da sind haufenweise Spielzüge, die für ihn gelaufen werden. Er ist ein toller Cutter. Er kann klassisch als Screen and Rollback eingesetzt werden. Er kann um Screens herumgehen. Er kann selber Screens stellen und sich dann bewegen. Da laufen werden Köder, Actions gelaufen, alles schön und gut. Und der Vorteil von so einem Spielertypen, der den Ball jetzt nicht in seinen Händen braucht, ist, dass du ihm einfache Punkte generieren kannst durch Spielzüge. Gerade wenn es ein Spieler ist, der A, gewillt ist, in solchen Spielzügen eingesetzt zu werden und B, natürlich dann noch die Skills mitbringt, seinen Gegenspieler abzuschütteln, aus der Bewegung zu werfen und so weiter und so fort. Der Nachteil ist, und das ist etwas, was wir auch in der NBA sehen, warum Movement-Shooter, deren Bread and Butter es ist, Movement-Shooter zu sein, in den Playoffs so ein bisschen an Impact verlieren, ist, dass all diese Spielzüge natürlich sehr, sehr intensiv gescoutet werden und es Mittel und Wege gibt für eine Defense, diese Spielzüge im Keim zu ersticken und es diesen Movement-Shootern schwer zu machen, zu diesen gleichen Würfen zu kommen, wie sie in der regulären Saison durch all diese Spielzüge kommen. Ich möchte Markkanen jetzt auf gar keinen Fall zu einem Movement-Shooter reduzieren, weil er sehr, sehr viel mehr als das ist, aber wir konnten es in diesem letzten Vorrundenspiel sehen und ich denke, wir werden es auch morgen Nachmittag sehen, dass die Deutschen extrem gut vorbereitet sein werden auf all diese Spielzüge, die die Finn regelmäßig für Lauri Markkanen laufen. Man wird erneut Top-Lock-Defense spielen, man wird ihm die Laufwege, die er gerne nehmen möchte, so gut es geht versperren. Man wird sehr, sehr viel Off-Ball switchen. Man wird im Gegensatz zu dem, was Serbien gemacht hat, denke ich, nicht mit irgendeiner Drop-Defense gehen, um quasi dann die ihre Bigs am Korb abgesunken zu haben, wie das die Serben gemacht haben mit Jokic und dann läuft Markkanen um einen Stagger-Screen drum. Jokic bleibt aber abgesunken auf Höhe der Freiwurflinie und kommt dann zu einem guten Look, Markkanen. So, das ist nicht die Art und Weise, wie Deutschland das verteidigt generell. Das ist nicht die Art und Weise, wie sie es verteidigt haben im letzten Spiel. Und ich denke auch nicht, dass es die Art und Weise ist, wie sie es verteidigen werden morgen. Ich glaube, gerade gegen Finnland, und das ist ein Unterschied zu Slowenien, gerade gegen Finnland kommt, glaube ich, die Hedge-Defense dieser deutschen Mannschaft sehr zum Vorschein und wird, denke ich, sehr, sehr gut für sie funktionieren. Weil wenn Markkanen sich dann um irgendwelche Screens bewegt, ihm der Laufweg schon versperrt wird, er dafür kämpfen muss, die Deutschen schon Offball switchen und er gar nicht durch dieses Bewegen zu einem Vorteil kommt und dann holt er sich den Ball ab in irgendwelchen Handoff-Situationen oder was auch immer und dann wartet aber schon Thiemann oder Theis, die rausgehatcht sind dort auf ihn. Das wird ihn vor Probleme stellen, da bin ich mir sehr sicher. Und es hat ihn vor große Probleme gestellt im letzten Spiel gegen Deutschland. Er hat nur 4 von 15 aus dem Feld getroffen für 11 kleine Pünktchen. Keinen seiner 5 Dreier, ging nur 3-mal an die Freiwurflinie. 2 Turnover, kein einzigen Assist, weil Markkanen jetzt auch nicht der Spieler ist, der, wenn du dann hatchst, wenn du ihn aggressiv angehst, der dann irgendwelche Touchdown-Pässe spielt und direkt, ja, da seine freien Kollegen bedient. Also ich glaube, dass die deutsche Defense, um es zusammenzufassen, besser aufgestellt ist, einen Lauri Markkanen aus dem Spiel zu nehmen oder das, was er gut macht, einzudämmen, als einen Luka Doncic oder irgendwelche anderen sehr balldominanten Spieler. Man kann diese Inverted Pick-and-Rolls switchen. Markkanen ist jetzt auch niemand, der dann jetzt diese Mismatches, die Deutschland dann eventuell ja hat, gegen ihn dann irgendwie groß kocht. Deswegen, ich bin da schon sehr, sehr optimistisch, dass die Deutschen gut aufgestellt sind gegen dieses finnische Team, gerade wenn man dann am anderen Ende Markkanen auch defensiv attackieren kann. Also ja, die Deutschen sollten sicherlich irgendwo rangehen an dieses Halbfinale, dass sie einen ähnlichen Gameplan auspacken wie in diesem letzten Vorrundenspiel. Sehr viel organisierte Offense, gucken, dass man die Schulter-Ball-Screens wieder zum Laufen bekommt, was ist in den letzten beiden Spielen nicht so gut funktioniert, dass Franz sich Off-Ball bewegt und dann an den Ball kommt, dass man immer wieder dann Tempo macht, auch im Open Court. Ich habe jetzt auch in diesem letzten Vorrundenspiel nichts groß gesehen, wo ich jetzt sage, okay, das ist was, was die Finnen dann im Videoroom sehen und sagen, okay, gut, da können wir drauf aufbauen, das könnte was sein, da sind irgendwelche offensichtlichen Adjustments. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Deutschen das mit 30 Punkten gewinnen, aber ich fühle mich sehr, sehr gut, was dieses Spiel angeht, weil die Deutschen A, besser sind und B, weil sie gezeigt haben, dass sie deutlich besser sind in der Vorrunde. Und ganz ehrlich, ich hatte vor dem Slowenien-Game ein bisschen mehr Bammel, als ich es jetzt habe. Das kann nach hinten losgehen, und ich möchte Finnland hier auf gar keinen Fall irgendwie unterschätzen und kleinreden. Aber das, was ich in diesem Spiel gegen sie gesehen habe und generell jetzt auch im Turnier, hat versetzt mich jetzt nicht in Angst und Schrecken. Und da war meine Sorge, dass Luca uns 50 reinkloppt gestern Abend, deutlich größer, als dass wir jetzt von den Finnen geschlagen werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich glaube vor Luca, gerade wenn du darüber sprichst, dass es ein enges Spiel ist und es so dann so in die letzten Züge geht, hast du natürlich mehr Angst, wenn du auf der anderen Seite den Luka Doncic stehen hast, als einen Lauri Markkanen. Also da bin ich prinzipiell schon bei dir. Auf der anderen Seite hat halt Finnland, wie ich es gerade skizziert habe, deutlich mehr Waffen abseits ihres Stars, als es die Slowenen hatten. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, dass es der deutschen Mannschaft auch zugutekommen wird in der Vorbereitung und in Sachen Selbstbewusstsein, dass man die Finnen bereits geschlagen hat. Zwei Gedanken noch kurz. Ich gebe dir voll recht beim defensiven Gameplan, dass man es versuchen sollte, einigermaßen aggressiv zu verteidigen, dass man mit Thais dann eben so eine High-Drop-Defense spielt oder vielleicht sogar ab und zu mal raushatcht gegen Markkanen und so. Man muss aufpassen, und das war einer der Kritikpunkte, den du hattest gestern nach dem Slowenien-Spiel, dass das halt eben auch oft dazu führen kann, wenn du es nicht super gut executest, dass Thais vom Korb weggezogen wird. Und ich glaube, wir haben jetzt in diesem Turnierverlauf, gerade ohne Joe Vogtmann, klar, wir Deutschen haben mit Franz, mit Bonga, das sind schon keine schlechten Weakside Rim Protector, Rim Protektoren. Aber Thiemann ist da nicht so das Allergelbste vom Ei. Also wenn Thais fehlt, ob das jetzt mit Foul Trouble ist oder wenn er irgendwie aus einer Action rausgezogen wird, zu weit vom Ring rausgezogen wird, dann können wir da schon relativ schnell Probleme bekommen. Entweder mit Cuttern, dass dann die Weakside-Hilfe nicht so perfekt on point ist. Das haben wir gegen Slowenien ab und zu gesehen. Oder auch mit Rebounding. Und das ist ein Punkt, auf den ich auch sehr Augenmerk lege. Weil da hatte Deutschland jetzt in dieser K.O.-Runde bislang ein Problem. 16 Offensiv-Rebounds abgegeben gegen die Slowenen. 13 Offensiv-Rebounds abgegeben gegen die Portugiesen. Da erinnere ich mich noch, dass es in der ersten Halbzeit sehr, sehr krass war. Dass es da schon irgendwie 10 oder 11 waren. Und Finnland ist im Grunde das beste Offensiv-Rebound-Team dieses bisherigen Turniers. 14,6 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Das ist pro Spiel nur weniger als die Franzosen mit 15,2. Das ist etwas, wo man aufpassen muss, wo halt beim Rebounding wirklich die Boxouts da sein müssen. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen die Philosophie angepasst wird im Sinne von, dass man dann ein bisschen mehr Augenmerk drauf legt, die Defensiv-Rebounds einzusammeln. Weil sonst könnte das gegen diese Finnen, die halt auch wahnsinnig viel Größe und Länge und auch irgendwo Athletik haben auf den großen Positionen, das könnte nach hinten losgehen. Also ich denke, Rebounding wird ein Schlüssel zum Erfolg auch sein für die deutsche Mannschaft.
Mhm. Wobei ich bei dieser Hedge-and-Recover-Defense, die es ja von den Deutschen dann ist, noch ihnen eher zutraue, die Rebounds sich zu sammeln, weil klar, Thais, Thiemann, die zeigen sich dann oben die Hedgen raus, aber so wie die Deutschen das verteidigen, gehen die dann häufig auch wieder zurück zu ihrem ursprünglichen Matchup, zum Korb, und ich traue ihnen da deutlich besser zu auszuboxen, an den Brettern zu arbeiten, als bei dieser echten Switching-Defense, wo dann der Big draußen auf einer Island ist, weit weg und dann halt auch nicht schnell genug wieder zurückkommt zum eigenen Korb. Also bei dieser Hedge-and-Recover-Defense sollte das besser funktionieren. Aber klar, das Serbien-Spiel hat gezeigt, und das hatte ich auch in meinem YouTube-Video gezeigt und gesagt gehabt, dass die Finnen sehr, sehr gut an den offensiven Brettern arbeiten, immer wieder zu Second-Chance-Points gekommen sind gegen Serbien, die ja an sich kein schlechtes defensives Rebounding-Team sind und waren. Also klar, das ist etwas, was eine Stärke von Finnland ist und eine Schwäche von Deutschland und könnte darum auch sich zu einem echten X-Faktor in dieser Begegnung entwickeln, auf jeden Fall.
Lass uns noch ganz, ganz schnell über Dennis Schröder sprechen. Wir haben nämlich eine DM bekommen von einem unserer treuesten Hörer, vom lieben Stefan. Liebe Grüße an der Stelle. Der hat uns heute Morgen geschrieben, um 6.11 Uhr. Stefan, Mann, schlaf mal länger. Moin Jungs, eine kleine Anmerkung und eine Frage zur neuen Supporterfolge. Ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht in unserer Supporterfolge. Der Kommentator bei Magenta war nicht Hansi Küpper, sondern Michael Körner. Entschuldigung, habe ich verwechselt, die beiden. Und noch die Frage, was ist mit Dennis Wurf passiert? Ist das einfach nur ein Shooting-Slump in den letzten beiden Spielen? Oder sind die Korbanlagen in Riga anders als in Tampere? Beste Grüße und danke für den starken Eurobasket-Content. Wie große Sorgen machst du dir um Schröders Wurf aktuell? Weil wir auch kritisiert haben gestern, dass wir beide das Gefühl hatten, dass er, als dieser Slump sich dann immer weiter ausgeweitet hat, 0 von 7 gegen Portugal, es waren wieder 0 von 7 gegen Slowenien gestern, dass er ein bisschen zu verkrampft nach diesem Dreier und generell nach dem eigenen Wurf gesucht hat. Es ist schon also ich möchte das jetzt nicht hier auf irgendwelche Korbanlagen schieben oder so, aber es ist schon auffällig, dass er in der Gruppenphase 14 von 33 getroffen hat. Das sind 42,4%. Das habe ich mir gerade mit dem Taschenrechnerchen extra noch kurz zusammengerechnet. Und jetzt eben 1 von 16 in diesen beiden K.O.-Spielen. Wie groß ist deine Sorge da jetzt aktuell, wenn wir ins neue Spiel jetzt gegen Finnland reingehen? Glaubst du, der Knoten platzt? Glaubst du, es beeinträchtigt Dennis weiterhin, dass das irgendwie so im Hinterkopf wahrscheinlich rumschwirrt?
Schwer zu sagen. Ich glaube, dass er in der Vorrunde besser traf, als er es eigentlich kann. Und ich glaube, dass er jetzt gerade schlechter trifft, als er es eigentlich kann. Ich glaube, das ist in seinem Hinterkopf. Ich glaube, Dennis ist dann auch ein Spieler, der eher dazu neigt, weiter zu ballern auf Teufel komm raus, anstatt dann zu sagen, okay, gut, dann nehme ich halt einfach keine Würfe mehr und drive und versuche meinem Team irgendwie auf anderen Weg zu helfen. Wenn du mich jetzt fragst, ob es wahrscheinlicher ist, dass er ein sehr heißes Spiel von Downtown oder ein sehr kaltes, würde ich leider wahrscheinlich eher dazu tendieren, dass er erneut ein kaltes Spiel von Downtown hat. Die Korbanlage an sich ist keine andere, aber was gerade bei Shootern halt ein großer Faktor ist, sind die Lichtverhältnisse, was hinter dem Korb ist, wie die Fans postiert sind, die räumliche Tiefe da in der Halle, das sind alles so Faktoren, die Einfluss nehmen können und das scheint in Riga ein wenig anders zu sein, als es in Tampere der Fall war. Keine Ahnung, das ist reine Spekulation, schwer zu beantworten, aber aktuell habe ich selten ein gutes Gefühl, ein gutes Bauchgefühl, wenn Dennis wirft, weil es halt auch häufig nicht Würfe sind, die jetzt im Flow der Offense geschehen sind, in dieser K.O.-Phase Würfe, wo man wirklich gesagt hat, okay, hier jetzt musst du den auch nehmen. Das sind viele Heatcheck-Würfe, ohne aber halt vorher irgendwie heiß zu sein und das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen, ich hoffe, dass Dennis ja, dann da den richtigen Prozess wählt. So, du kannst ja wirklich auch gerne im ersten, zweiten Viertel gucken, wie fühlt sich der Wurf heute an. Du kannst 2, 3 Pull-Up, Step-Backs nehmen, früh gucken, wie es sich anfühlt. Aber wenn du halt merkst, okay, der Wurf ist heute wieder nicht da, dann erwarte ich vom Leader und Kapitän und Anführer dieser Mannschaft, der ja auch weiß, was auf dem Spiel steht, dass man dann seinem Team auf anderen Wegen hilft, dass man zum Korb drivet, immer wieder über diese rechte Seite, was er das ganze Turnier über so gut macht. Und gegen Finnland sind genug Defender auch dann auf dem Parkett, die er mit seinem immer noch explosiven ersten Schritt attackieren kann. Dass er Theis und Thiemann im Pick-and-Roll findet, gerade Theis, dass er die Kollegen findet und dass er halt dann auch die offensiven Lasten so ein bisschen an Franz Wagner übergibt, sollte er merken, dass der Wurf nicht da sein. Also es gibt keinen Grund, 9 Würfe zu nehmen an einem Tag, wo der Wurf einfach nicht da ist. Da reichen dann halt auch 5. Wenn er natürlich dann gleich merkt, dass 2 dieser ersten 3 Pull-Ups reingehen, dann nimm gerne mehr davon, weil das hilft dem Team auch. Aber da muss der Prozess dahinter wirklich stimmen und der hat nicht so wirklich gestimmt in meinen Augen in den letzten beiden Games, leider.
Mhm. Wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf, was in der Hinsicht passiert jetzt im Finnland-Spiel.
Yes, sir.
Ich hätte jetzt keine weiteren Gedanken zu dem
ich auch nicht.
Duell. Alright, dann lass uns doch die Sache heute beenden, sind knackig durchgekommen, sehr schön. Wir freuen uns riesig drauf und am Ende natürlich jetzt nochmal der Hinweis. Wir werden morgen nach diesem Halbfinale eine Analyse auf Patreon aufnehmen. Wir hoffen natürlich sehr drauf, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt und dass wir das Gleiche dann am Sonntag nach dem Finale noch einmal tun können. Wobei ich schätze, dass wir es selbst nach einem Spiel um Platz 3 nochmal tun würden, oder?
Ja.
Ja, oder? Ja, dann, also dann kriegt ihr auf jeden Fall
klar,
noch.
Wenn Deutschland Bronze gewinnt, werden wir auf jeden Fall was dazu sagen. Und wenn nicht, dann halt auch. Also ich denke mal.
Okay. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr wollt, diese Woche auf jeden Fall noch einmal 2 Supporterfolgen auf die Ohren. Patreon.com/DoubleStepBack. Kommt gerne in unser Team, unterstützt uns. Das würde uns riesig, riesig freuen. Und dann, wie gesagt, nächste Woche. Season 4, Baby. Top 20 Spielerranking Teil 1. Wir läuten den Zyklus auf die neue NBA-Saison zugehend ein. Ich freue mich riesig drauf. Julius freut sich riesig drauf. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.